Ihr wisst ja, Fairtalk ist ein freiwilliges Projekt. Das haben wir vor 3 Jahren an den Start gebracht und haben es als Angebot gesehen. Und ihr supportet uns seit 3 Jahren. Und es ist auch dringend notwendig, damit wir dieses Projekt weiter in die Zukunft führen können. Also, jeder Euro zählt und wir sagen Danke im Namen des gesamten Teams und bis ganz bald an dieser Stelle. Jetzt startet die Sendung. Danke.
Kurz nachgefragt.
Liebe Community, herzlich willkommen zu einem weiteren Gespräch hier bei Fairtalk TV. Unser Gespräch heute kurz nachgefragt mit Giovanna Winterfeld und Michael Kiki Pan. Zu dritt hier am Tisch. Ich freue mich. Schön, dass das geklappt hat. Erstmal herzlich willkommen.
Vielen Dank. Dankeschön. Sehr kuschelig hier.
Ja. Ihr seid SynchronsprecherInnen.
Oh, das geht ja gut los. Ist richtig, tatsächlich. Seit und war, würde ich sagen. Also es hat sich einiges verändert bei mir persönlich in den letzten Monaten. Da werden wir vielleicht gleich auch nochmal drüber sprechen.
Genau, darum geht es in diesem Gespräch. Es geht so ein bisschen um die Absurdität. Nein, nicht nur ein bisschen um die Absurdität, sondern wie absurd geht es in unserer Gesellschaft zu und wie können wir uns am Ende helfen? Weil da seid ihr ein gutes Beispiel dafür. Michael, welche Stimmen kennt man von dir? Unter anderem Saul Goodman?
Ja, darauf werde ich viel angesprochen. Saul Goodman aus Breaking Bad und Better Call Saul. Um Himmels Willen, wenn ich jetzt meine Synchronlaufbahn Revue passieren lassen muss. Also ich bin der Erzähler aus SpongeBob. 7 Minuten später. Oder Monsieur Claude habe ich gesprochen im ersten Film. Monsieur Claude und seine Töchter, was heute wahrscheinlich nicht mehr gezeigt werden durfte, oder?
Es ist politisch inkorrekt.
Von wann ist der? So lange ist es doch noch gar nicht her, oder?
8, 9 Jahre.
Ja, ungefähr, ja, genau. Ja. Und was würde jetzt zum Beispiel Saul Goodman zu der aktuellen Situation in 2 Sätzen sagen?
Na, Saul Goodman würde perfekt in diese Situation passen. Also er hätte zu tun noch und nöcher. Ein Prozess würde den anderen jagen. Davon bin ich überzeugt.
Giovanna, ja. Welche Stimmen hast du gesprochen?
Also ich bin zum einen die schwarze Barbie. Ich weiß jetzt nicht, für welche Zielgruppe das was ist. Also wahrscheinlich sind das eher so die Kinder der Menschen, die jetzt gerade zugucken. Ansonsten eine Rolle, die ich sehr mochte, von der ich jetzt noch nicht genau weiß, wie es weitergeht. Ehrlich gesagt, ich bin da selbst nicht up to date, war Star Trek Lower Decks. Die, jetzt habe ich vergessen, wie sie heißt. Ensign Mariner, die habe ich sehr geliebt, weil sie quasi ich ist, so 1:1. Das sind so 2 Sachen, die mir jetzt einfallen. Aber viele, viele mehr. Ich habe da selbst immer die Übersicht verloren. Muss man in die Synchronkartei reingucken.
Wie kommt man dazu, Synchronsprecher zu werden?
Ach du Himmel. Da muss ich wirklich sehr weit herholen. Also ich war schon Kinderdarsteller.
Du bist Schauspieler auch,
Ich bin Schauspieler, gelernter Dippelsp, also Diplom-Schauspieler.
Du hast ja auch in vielen Theatern in Berlin gespielt.
Ich war am Deutschen Theater engagiert, habe viele Jahre auch Pantomime gemacht.
Ach Quatsch,
wie cool ist das denn? Im Pantomime-Ensemble des Deutschen Theaters. Also ich habe manchmal, also am Montag Theater gespielt und am Dienstag habe ich Pantomime gemacht und am Freitag wieder gespielt und am Samstag wieder Pantomime. Also das war so ein... Ich war immer so auf mehreren Füßen unterwegs.
Ja. Und du, Giovanna, wie bist du dazu gekommen?
Ich würde sagen, ich bin so das, was wir in der Branche auch ein Synchronkind nennen. Das heißt, ich bin irgendwie im Studio aufgewachsen. Meine Mama ist Sprecherin, die war ja auch schon mal bei dir zu Gast. Sabine Winterfeld, ganz genau. Und da saß ich dann wirklich schon so als kleiner Stöpsel, saß ich dann so im Atelier drin. Und dann wusste ich immer ganz genau, rotes Licht heißt Scht und so. Und grünes Licht heißt, ich darf sprechen. Und sie hat mir aber lange tatsächlich verboten, auch zu arbeiten, weil sie meinte, Kind, mach erst mal deine Schule und so und schau, wie das läuft und dann kannst du irgendwann sprechen. Und ich glaube, so mit 15, 16 hatte ich dann so meine erste Hauptrolle und irgendwie bin ich dann da so reingeschlittert und jetzt vor kurzem wieder rausgeschlittert.
Die große Frage, warum sitzt ihr heute zusammen am Tisch? Ja, wer möchte anfangen?
Also vielleicht darf ich anfangen.
Bitte fang du an. Ja.
Weil das ist hier für mich, an diesem Tisch zu sitzen, ist eine kleine Therapie, muss ich sagen. Weil ich seit vielen, vielen Monaten, fast Jahre, mit meinen Gedanken alleine bin oder mich zumindest nicht so mitteilen kann, wie ich es gerne würde. Und ich saß also oder ich sitze abends gern an meinem Computer und rauche meine Pfeife, meine gemütliche, und ziehe mir so Social Media rein. Also keine unnützen Sachen, sondern die mich wirklich interessieren. Und dabei entdeckte ich plötzlich mal in einer Sendung Giovanna, die ja nur eine unmittelbare
Kollegin
ja. ist. Also, so, und,
in den alternativen Medien sehr aktiv. Ja. Achtung Reichelt unter anderem.
Genau, unter anderem Dachmarke Achtung Reichelt, ganz genau.
Und das war für mich unfassbar. Giovanna und was?
Wann war das? Darf ich fragen, wann das war?
Na, kurz bevor wir uns
unterhalten haben.
Ja.
Im Studio, ist ja verrückt.
Ja.
Wie lange ist das her? Also, weil unsere Zuschauer wissen das ja nicht.
3 Monate?
Ja, ist nicht so lange.
Okay. Also ganz
das verrückt ist.
3 Monate. Also ich war begeistert, sie zu sehen, plötzlich in persona.
Aber ihr kanntet euch ja mehrere Jahre schon.
Natürlich. Ja, klar. Man läuft sich ja immer wieder über den Weg in dem Job. Das ist eine kleine Branche eigentlich.
Und also insofern wussten wir nichts voneinander. Also wann tauscht man sich schon mal aus? Und in unserer Branche ist es ja auch leider so, dass... wenn ich Regie mache, wenn ich hinten in der Regie sitze, kommen meine Schauspieler, Schauspielerinnen zu gewissen Zeiten und immer nacheinander und immer früher, wie man so schön sagt, war alles besser. Nein, es war nicht alles besser, aber vieles war schon wesentlich angenehmer. Zum Beispiel die Zusammenarbeit in einem Synchronatelier.
Ja. Da war das so, dass die Mengesprecher dann zusammenstanden. Ne?
Nicht nur Mengesprecher, auch die Hauptrollensprecher waren manchmal zu dritt, zu viert am Mikrofon. Und das war ein Vergnügen, weil man konnte sich zuhören, man konnte sich die Bälle hin und her werfen, also wie es in der Schauspielerei halt nötig ist. Und das ist ja nicht mehr gegeben. Es kommt einer nach dem anderen und es besteht eigentlich immer nur aus Warten.
Was ja noch viel extremer geworden ist jetzt in den letzten 3 Jahren, weil man ist einzeln, da hat man ja irgendwann das Gefühl gehabt, man war komplett allein im Atelier aufgrund der Maßnahmen. Wir wissen alle, Corona, da war es ja wirklich plötzlich eine ziemlich einsame Angelegenheit, dieser Beruf.
Also ich habe darunter gelitten wie eine Sau, muss ich sagen. Mhm. Also das ist, wenn man mal eine Situation beschreibt, es musste gelüftet werden, zum Beispiel, wenn ein Sprecher, verlässt die...
Keine Sorge, ich habe am Anfang eher mit einem Augenzwinkern gemacht.
Das Atelier, und da musste also eine Zwangspause von 10 Minuten, ob ein Fenster da ist oder nicht, also die Tür wurde aufgemacht. So, dann kam der Nächste. Und es gab Situationen, wenn ich gesprochen habe, wurde ich aus dem Foyer, in dem ich sitzen musste, da stand eine 1, das war der Tisch für das Atelier 1, der Wartebereich. Also ich wartete auf meinen Sohn, dann kam jemand, um mich abzuholen und wurde in das Atelier geführt. Und dann saß hinter der Scheibe eine Tonmeisterin oder Tonmeister. Im Atelier war niemand mehr, also keine Cutterin oder kein Cutter. Die war auch irgendwie über Sessionlink oder im Haus. Also
was ja vielleicht irgendwo ganz wichtig zu erklären ist, ne, wie das aufgestellt ist. Also wir sind da Sprecher normalerweise in einem Atelier, dann sitzt hier Cutter oder Cutterin, dann ist da so eine Scheibe und dahinter sitzt der Regisseur, die Regisseurin oder halt und dann daneben noch der Tonmensch. Ne?
Ja,
so,
aber oftmals war die Regie saß irgendwo... entweder in Hamburg oder in München oder über dir oder zu Hause. Du warst
das komplett isoliert.
Das war nicht mehr der Beruf.
Ja.
Das ist nicht mehr der Beruf, der es einmal war.
Ja.
Und ja, und da treffen wir uns und da habe ich Giovanna, komm bitte, gib mir deine Telefonnummer beziehungsweise lass uns in Kontakt treten oder so. Also,
das ist verrückt, weil ich wusste auch von dir gar nicht, dass du so empfindest. So. Weil es gab ja eine kleine Bubble in dieser Branche, die sich irgendwann so rausgefiltert hat von Menschen, die mit irgendjemandem mal reden mussten. So, weil man
geredet habe ich mit vielen und viele haben auch mir recht gegeben oder genickt zumindest.
Aber es haben alle mitgemacht, weil da dieser Druck eben war, sonst den Job zu verlieren.
Die Synchronbranche wäre kaputt gegangen.
Ja.
Ja, also natürlich verstehe ich die Seite der Geschäftsleitungen, also dieses Gewerbe, also sie hatten Angst. Ja, also durch diese Berührungsängste und wie machen wir das? Und dann haben sie, diese Lüfter hingestellt.
Ja, stimmt,
also die gab's ja auch. Ionenaustauscher und was weiß ich. Und man musste sich in eine Liste eintragen, woher man kommt, wohin man geht.
Ja, das war verrückt.
Und man wurde also streng angewiesen, gehen Sie bitte Hände waschen. Ich sage, nein.
Ja.
Sie gehen jetzt Hände, ich sage, nein.
Ja.
Ich wasche mir die Hände, wenn ich es für richtig halte.
Ja, absolut.
So, ja?
Ja, man hatte so das Gefühl, dass auch viele plötzlich in so Machtpositionen waren. Also es waren viele Rezeptionisten, bei denen ich teilweise das Gefühl hatte, hui, die freuen sich aber gerade ganz schön, dass sie plötzlich uns Ansagen machen dürfen oder uns sagen dürfen, du tust jetzt das oder ich bin dir übergeordnet, du musst dich so verhalten, sonst gibt es Konsequenzen. Das hat mich ein bisschen erschrocken, weil ich war nicht dabei zu DDR-Zeiten oder so. Aber das war so das, was ich mir darunter vorgestellt habe, wenn plötzlich Menschen aus ihren Fenstern gucken und so sagen, du darfst das machen und du darfst das nicht machen und so gespitzelt haben und so. Also das war so die Mentalität, die es plötzlich...
Also die Erfahrung habe ich in der DDR kaum gemacht.
Dazu müssen wir vielleicht mal sagen.
Ja, das müsst ihr mir gleich erzählen. Ich weiß ja auch gar nicht, wovon ich rede, was das angeht.
Nein,
das
sind nur die Sachen, genau, die aber, ich so kenne. Selbst da konnten wir uns das nicht vorstellen.
Wirklich? War das extremer jetzt, oder was?
Obwohl, also deutsche Pförtner sind ja berühmt. Ne?
Für diese Mentalität.
Ich gebe einem Menschen eine Uniform und sag ihnen, achten Sie darauf, dann achten Sie darauf.
Du hast 50%, haben wir im Vorgespräch festgestellt, in der DDR gelebt, 50% in der BRD.
Ja, das ist
und noch 8% in Madrid.
Richtig.
Da bist du nämlich geboren. Also 108% insgesamt.
Ja.
Ja. Aber um das jetzt nochmal für alle verständlich zu machen.
Ja.
Du hast dann Giovanna gesehen bei deinem abendlichen YouTube-Schauen und Pfeife rauchen. Und hast sie gesehen bei Achtung
im Reichelt? Ja, achso, das musst du sagen, wo du mich da gesehen
entweder
hast.
Entweder da oder...
Was habe ich denn da erzählt?
Was hast du denn, eine interessante Sachen? Also so, dass ich... was ist denn das in meiner unmittelbaren beruflichen...
Ja. Ich weiß wieder, was es war, ehrlich gesagt. Ich glaube, es war Tichy. Kann das sein, dass es bei Tichy war?
Ja.
Ja, ja. Ich saß Tichy bei Tichy, das war es, genau.
Ja, da habe ich sie gesehen.
Ja. Und da habe ich, glaube ich, ein bisschen was dazu gesagt, wenn ich mich zurückerinnere, dass die letzten Jahre dafür gesorgt haben, dass ich so ein bisschen für mich erkannt habe, dass dieses ganze sehr Linke und so, um das mal hier in den Raum mit reinzuwerfen, dass das so ein bisschen so ein Luftschloss ist und dass ich jetzt über die letzten 3 Jahre, über diese Krise gemerkt habe, dass es mit der Toleranz und mit der Akzeptanz gar nicht so weit her ist oder dass die das gar nicht so ernst nehmen, wie sie es erst behaupten. Wenn es dann wirklich an die Substanz geht. Ich glaube, das war
ja, sowas. Natürlich. Da spielt viel gerade also synchronspezifisch rein. Also die Bestrebungen, schwarze Darsteller. Oh Gott, wie sagt man denn nur? Also schwarze Darsteller.
Mich darfst du sehr, sehr gerne einfach schwarz nennen. Du darfst mich auch gern POC nennen, weil ich kenne dich und ich weiß ja, ich sehe ja die Intention dahinter. Und ich finde, wir sollten weniger die Menschen daran bemessen, was sie sagen, sondern mehr auch daran, was sie fühlen und wie sie es meinen. Ich glaube, diese Gesellschaft täte gut daran, wieder so an die Sachen ranzugehen, ehrlich gesagt.
Nein, also diese Bestrebung, die ja auch sehr stark aus den USA kommen. Und ich liebe die USA, das muss ich mal dazu sagen. Ich bin sehr Amerika-affin, war schon oft da und liebe die Lebensweise und die Denkweise und bin umso erstaunter, was da für Sachen plötzlich über den Teich kommen.
Ja, erzähl mal.
Oder, zum Beispiel also in unserem kleinen Synchrongewerbe sind die Bestrebungen, also schwarze, dunkelhäutige POCs nur von dem entsprechenden
schwarzen dunkelhäutigen POCs
schwarzen dunkelhäutigen POCs sprechen zu lassen,
was ich total rassistisch finde, ehrlich gesagt.
Ja, davon abgesehen, wir haben gar nicht so viele.
Ja.
Das sind ausgewählte Rosinen, Zuckerlis, die wir haben, also die das bedienen könnten.
Ja, was ja total verrückt ist, weil ich ja wirklich plötzlich in der Situation war, dass ich A, keine Weißen mehr sprechen konnte, durfte, sollte, weil ich ja alle anderen sprechen musste und B, ins Atelier gekommen bin und nicht mehr wusste, ob ich bestellt wurde, weil die mich bestellen wollen oder weil ich schwarz bin.
Ja, das ist
und so in meinen, ich bin jetzt 32 so, aber in meinen 32 Jahren muss ich sagen, das ist das Heftigste, was ich an Rassismus so und auf meine Hautfarbe reduziert werden, je erlebt habe.
Aber keiner meint es so.
Natürlich nicht.
Keiner meint es so, als auch die Geschäfte oder die Firmenleitungen der Synchronen, ja. Die sind weit weg davon, also irgendwelche rassistischen Geschichten, aber sie werden dazu gedrängt. Ja. Also wie es heißt, also dass Homosexuelle nur noch von Homosexuellen gesprochen werden dürfen. Also was ist denn das, um Himmels Willen? Also wie überlegen wir doch mal in die Filmgeschichte, solche Filme wie Manche mögen es heiß.
Dürften nicht mehr stattfinden heute.
Dürften nicht mehr gedreht werden. Nein. Forrest Gump, ein Mensch mit Behinderung, sollte dann von einem Native, wie sagt man da?
Autisten.
Autisten. Um Himmels Willen, wie soll das gehen? Und müssen wir jetzt eine Synchronschule aufmachen für dunkelhäutige?
Ja. Also nein, aber
ich sage mal scherzhaft, was machen wir denn nur wenn ein Film aus Lappland plötzlich synchronisiert werden muss? Wo kriegen wir diese ganzen Lappen her? Also,
lustig.
Also vielleicht wüsste da Herr Ministerpräsident, wie heißt der Kretschmann, oder vielleicht wüsste der Rat.
Ja, Grüne. Wir leben in verrückten Zeiten,
ja, das ist.
In denen die Leute die Welt wahnsinnig gerne sehr viel besser machen wollen. Und man hat das Gefühl, ich sag's immer wieder, sie rutschen dabei einfach von der anderen Seite vom Pferd. Und am Ende tritt genau das ein, was sie eigentlich bekämpfen oder verhindern wollten.
Aber es entstehen am Ende auch genau diese Verbindungen, beziehungsweise man lernt die Menschen, die man schon kannte, dadurch auch von einer ganz anderen Seite nochmal kennen.
Ja.
Also das heißt, man weiß jetzt sehr genau, wer ist Freund, wer ist...
Na, das weiß
ich möchte jetzt nicht Feind sagen.
Weiß man aber immer noch nicht genau. Also die unzähligen Gespräche, die man schon geführt hat oder Bemerkungen oder... unter Kollegen und so, da weiß man doch nicht, also wenn jemand nickt, ob der im Hinterstübchen sagt, ach, der ist auch rechts.
Aber
ja, genau.
Aber du wusstest es ja letztendlich, ja genau, alle sind ja rechts, mittlerweile sind ja alle rechts. Auch die links sitzen und es ist egal,
wo man sitzt. Ich sage immer, wenn ich in einem Raum sitze und mich jeweils drehe, ist irgendwo immer rechts.
Ja.
Also irgendeiner steht immer rechts.
Aber das ist ja genau, das zeigt diese Absurdität. Es ist einfach nur noch absurd. Es ist, wenn man beim Navi rechts abbiegen hört und zusammenzuckt, weil man denkt, oh Gott, man soll doch nicht rechts abbiegen. Also man kann es nicht mehr ernst nehmen, aber ich habe auch das Gefühl, es gehört zu diesem Aufwachprozess dazu, in dem wir uns befinden, weil immer mehr Leute checken das, dass die Leute, die rechts gefremd werden, einfach nicht rechts sind.
Und ist das nicht eine totale Verharmlosung der Verbrechen des Nationalsozialismus? Jeden und alles rechts zu framen und Nazi zu nennen? Also nehme ich das als Einzige so wahr? Oder wenn wir wirklich, jeder, der irgendwie was sagt, was aus der Reihe tanzt, wenn wir den Nazi nennen, dann verharmlost das doch.
Aber Giovanna, wenn da zum Beispiel eine Frau, die junge Frau Fester, oder wie die heißt?
Peter.
Wie?
Nee, Fester. Nee, Fester. Wie heißt du denn? Emilia Fester?
Ich konnte nicht in Urlaub.
Ach so, okay. Ich dachte.
Und die jetzt neulich interviewt wurde und mal ganz naiv gefragt wurde, wann wurde denn die Bundesrepublik gegründet?
Ach so, ja.
Wie sagte das war die, nach dem Zweiten Weltkrieg. Na wann? Also so 48, 47 oder 45?
Ja.
Oh, 45. So, also wenn die nicht mal so weit Bildung haben und Erfahrung und dass sie, die wissen ja noch gar nicht mal, ich bezweifle, dass die ein Geschichtswissen haben.
Kommen wir noch mal auf diese Ursprungsgeschichte zurück, wie ihr euch neu kennengelernt habt. Dadurch, dass Michael dich gesehen hat und dadurch, dass du ja in der Corona-Zeit eben auch durch diese Maßnahmen, du hast es schon erzählt, Albert, dass dich das total isoliert hat, dass dich das hat verzweifeln lassen, das habe ich richtig wahrgenommen. Und du hast dich auch impfen lassen.
Ich habe mich impfen lassen, ich habe mich, wie ich jetzt weiß, korrumpieren lassen, einfach aus einem ganz banalen Grund, nämlich, dass ich bin Wohnmobilist, ich habe ein Wohnmobil und leidenschaftlich unterwegs und ich hätte einfach nicht fahren dürfen. So, um dem zu entgegnen oder entgehen, habe ich mich impfen lassen. Ich habe auch am Anfang, muss ich ehrlich sagen, also gesagt, okay, wenn die einen Impfstoff finden, was einen schützt, wer kann da was dagegen haben? Ich habe keine Spritzenangst, also und ich vertraue der Humanmedizin, also so. Aber ich habe die Quittung wahrscheinlich bekommen nach meiner dritten Impfung.
Und die war?
Ich habe schlappe 3 Wochen nach der dritten Impfung habe ich einen schweren Herzinfarkt gehabt. Ich kann es nicht nachweisen, also keine Schuldzuweisung oder so. Ich kann nur sagen, dass ich bis Oktober 21 vielleicht eine Kopfschmerztablette genommen habe in meinem Leben.
Und hattest du direkt
topfit.
Hattest du direkt so das Gefühl, dass das daran liegt? Oder?
Nein, kann ich nicht sagen. Weiß ich doch nicht. Das kann ich nicht sagen. Also, mir ist schwindelig geworden so und fertig. Und dann mit Tatütata das erste Mal Todesangst im Leben. Aber ob es daran lag, kann ich wirklich nicht sagen.
Es ist, glaube ich, auch unglaublich schwierig, weil es auch schwer gemacht wird, das nachzuweisen, beziehungsweise das ist extrem kompliziert und es wird auch nicht besonders viel dafür getan.
Es ist auch müßig, weil also ich hätte es einfach nicht machen sollen. Ich habe es aber gemacht und das werfe ich mir vor. Ich hätte so konsequent bleiben müssen, aber da waren halt auch familiäre Dinge wichtig. Also das führt ja dazu, dass man, wenn man mit der Familie Schuhe kaufen gegangen ist, da habe ich aus Solidarität mit den Leuten, die den Laden nicht betreten durften, bin ich draußen geblieben.
Oh, dieser Begriff.
Ich habe mich geweigert, ins Kino zu gehen oder ins Theater zu gehen oder wie auch immer. Das habe ich nicht mitgemacht. Also das war insofern meine Rechtfertigung, als Entschuldigung, dass ich mich geimpft habe, den Ungeimpften gegenüber.
Solidarität ist auch sehr heftig, ne? Dieses Wort wurde einfach so oft gesagt. Und ich habe jetzt durch ein Projekt, was ich gerade mache, viel zu tun mit Impfgeschädigten, den man ja nicht mal, also wie dir, also wenn es denn so ist, ne? Den man ja nicht mal vorwerfen kann, dass sie sich dagegen gestellt hätten oder sich verweigert hätten, weil die haben sich ja impfen lassen. Ganz offensichtlich so.
Ja.
Und diese Menschen werden gerade so alleine gelassen. Und das finde ich so verrückt, dass diese Leute geschrien haben, Solidarität, Solidarität. Aber diese Solidarität ist jetzt halt überhaupt nicht da mit den Menschen, die sagen, hallo, ey, ich habe mich impfen lassen und jetzt geht's mir schlecht. Könnten wir bitte irgendwie schauen, dass wir dafür sorgen, dass wir forschen daran, ob es uns irgendwann besser gehen kann oder ich kann nicht mehr arbeiten, so ich habe kein Geld mehr zur Verfügung oder so. Oder auch einfach nur Aufmerksamkeit, den Raum aufmachen für einen Diskurs oder so. Da ist plötzlich Solidarität ganz weit weg.
Da wird ja bei euch auch, Beachtung Reichelt, relativ viel drüber berichtet, über das Thema.
Ja.
Über Impfschäden.
Ja, das ist, also ich glaube, das ist generell einfach ein Thema, was jetzt hoffentlich denn irgendwie mehr Aufmerksamkeit bekommen wird. So. Und wie gesagt, ich arbeite da gerade auch an ein paar Sachen. Ich darf da jetzt noch nicht zu viel drüber sagen. So. Aber ich würde sagen, einer der Gründe, warum ich dann meinen Beruf gewechselt habe, was wir jetzt noch gar nicht wirklich thematisiert haben, ist, dass ich so oft in den letzten Jahren ein Gefühl hatte von, ich komme nicht raus aus diesem Frust und ich kann es nicht fassen, dass die Menschen so sehr behauptet haben, sie hätten dazugelernt aus der Geschichte und jetzt am Ende scheint es wieder genau das Gleiche in Grün zu sein. Ich muss schauen, dass ich Teil der Lösung bin oder irgendwie Zeitdokumente schaffe, wo wir das dokumentieren oder aufarbeiten oder so.
Aber das darauf zielte meine Frage ab, die habe ich vielleicht nicht konkret genug gestellt. Da ihr euch da sehr viel mit beschäftigt und du dich auch viel damit beschäftigst, hast du das Gefühl, das wird jemals aufgeklärt werden?
Ich glaube, dass, ich weiß nicht warum, ich muss gerade an Asterix und Obelix denken, an dieses, es gibt ein kleines Dorf, was immer noch Widerstand leistet. Ich glaube, dass die Gesellschaft so tief gespalten wurde. Die Menschen, die wir da jetzt so alleine gelassen haben, die da auf die Straße gegangen sind, die werden dafür sorgen, dass das aufgearbeitet wird. Davon bin ich fest überzeugt, ja. Und ich werde meinen Teil dazu beitragen, in dem Rahmen, in dem es geht.
Was heißt aufarbeiten für dich?
aufarbeiten bedeutet für mich in erster Linie mal, ich glaube, dass wir Menschen alle nicht unfehlbar sind. Ich glaube, man kann Fehler machen. Ich glaube sogar, man kann einer von denen gewesen sein, die dagegen Ungeimpfte gehetzt haben oder so. Aber ich glaube, das Wichtige ist, dass wir jetzt schauen, dass wir darüber reden, Fehler einsehen und uns auch selbst zugestehen, den inneren Schweinehund überwinden und so für das nächste Mal, dass irgendwas passiert, in die Richtung quasi dazulernen und die Menschen wieder abholen, die wir da haben stehen lassen auf dem Abstellgleis. Ich glaube, das ist so das Wichtigste, also, weil sonst spalten wir die Gesellschaft. Hier sind die einen, die sagen, ihr könnt mich mal am Arsch lenken, weil ihr habt mich geframed, ihr seid scheiße mit uns umgegangen, ich habe gar keine Lust mehr mit euch zu tun zu haben. Und hier haben wir die anderen, die gerade in so eine kollektive Amnesie verfallen und sagen, ach, das ganze Thema ist mir jetzt mittlerweile aber auch wirklich zu anstrengend, lass mal wieder Spaß haben so. Und ich glaube, die müssen wieder zusammenfinden.
Da müsste es doch eine juristische Aufarbeitung auch geben.
Ich glaube nicht daran. Es tut mir leid. Ich bin inzwischen so defätistisch also eingestellt. Also ich glaube nicht daran, weil jeder Jurist, der ernsthaft daran arbeiten würde, es gibt welche, das weiß ich, aber wer hat Interesse daran? Also wenn ich an einen Herrn Lauterbach denke oder so, wer hat denn Interesse daran, sich an seinen Fehlern, an ganz offensichtlichen Fehlern festnageln zu lassen. Die werden sich immer rausfinden. Immer.
Ja, der Bundestag hat das ja auch beschlossen, dass sie es nicht aufarbeiten wollen. Aber nichtsdestotrotz, es gibt ja eben gerade auch ganz viele Initiativen, auch juristische Initiativen. Und da ist am Ende, und das ist ja auch Thema unter anderem jetzt dieses...
Ja, aber ist denn die Stasi-Arbeit jemals so aufgearbeitet worden, wie wir es erwartet haben? Natürlich nicht. Meine größere Hoffnung ist also, dass die normalen Menschen, wie zum Beispiel eine Bäckersfrau, also zu Corona-Zeit, wo ich die voll gepflastert war mit diesen Plastikscheiben, ne, also wo man kaum also das Brot darunter ziehen konnte, und ich einmal den Laden betrat, wo nur zwei Kunden waren und ich hatte keine Maske auf und die schrie mich an, sie hatte keine Maske auf. Ziehen Sie die Maske auf. Ich sage, wieso? Sie haben doch auch kein... Ja, aber Sie stehen auf der Seite.
So. Ja, aber das ist...
Aha, okay, also hier ist wie früher, also zwischen Ost und West an der Friedrichstraße konnte man ganz, ganz genau sehen, wo die Smoggrenze war. Also zwischen West und Ost. Ne? Also so war das in diesem Bäckerladen. Und ich hoffe, dass diese Menschen, auch diese Bäckersfrau, vielleicht in einer stillen Stunde sagt, oh Gott, wie bescheuert war ich.
Aber das erfordert halt so viel Mut, glaube ich, oder? Den inneren Schweinehund da so zu überwinden, dass man sagt, boah, da habe ich einen Fehler gemacht.
Weil genau, sich Fehler selbst einzugestehen. Ja. Also das, was Michael eben gemacht hat und gesagt hat, es war ein Fehler, das zu tun. Aber genau das ist das Problem, weil wir in einer Zeit leben, in der Fehlerkultur einfach nicht gefragt ist. Alles muss perfekt sein, alles muss immer laufen und ansonsten fühlt man sich sofort in so einer Verteidigungssituation. Ich habe doch gar nichts falsch. Also,
ne, wird ja auch schnell gecancelt. Ne? Also das ist ja auch wirklich so. Wir leben ja, wie du sagst, wirklich in einer Gesellschaft, wo du dir keinen Fehler erlauben kannst. Vielleicht jetzt nicht in Bezug auf dieses Thema, aber wenn du das falsche Wort sagst oder so, dann bist du halt weg vom Fenster. Das geht ganz schnell mit dem Fingerschnipsen heutzutage. Ist nicht so?
Weiß ich nicht, weil also ich habe die Erfahrung nicht gemacht und ich weiß, dass viele auch aus den Führungsriegen im Prinzip ja auch unserer oder liberaler Meinung sind oder so. Also wo mir einer mal im Vorbeigehen sagte, komm, als die Maskenpflicht, geh rein. So.
Ja.
Ist alles vorgekommen. Während mir bei einer anderen Firma ein Pförtner hinterhergerannt ist, um mich zu zwingen, die Maske aufzusetzen, von einem Athlet zum anderen. Das sind 15 Schritte oder so. Nein, viel mehr macht mir Sorge, was in diesem Land passiert, an Geboten, Verboten, Andenkweisen von Maßnahmen und so weiter. Davor habe ich Angst.
Hast du davor Angst oder davor, dass die Leute sich so einfach dem unterwerfen?
Die werden sich ja so unterwerfen. Ja,
das finde ich so
erschreckend. Weil also das war für mich.
Aber das ist jetzt die Frage, ob nach all den, ich sag mal, Erfahrungen es wieder so wäre oder ob da nicht auch eine Menge gelernt wurde?
Nee, leider nicht.
Als ich das Land gewechselt, also Deutschland von Ost nach West, so, du kannst dir nicht vorstellen, was das für eine Befreiung für mich war und für meine Familie und so. Wir haben dieses Land geliebt, also wie wir aufgefangen wurden, wirklich wie in einem Taubennest sind wir in dieses soziale System gefallen. Allerdings schon wieder mit Geschichten, wo ein Ausreisender dem anderen gesagt hat, pass auf, du musst da... zum Kudamm, zu Doktor so und so. Und da wirst du krankgeschrieben auf DDR-Macke. So, das war schon gebongt. Also das war schon... wird das genauso passieren. Also die Menschen arrangieren sich. Und ich habe viel von meinen dann frischen Westfreunden gehört. Sag mal, wie konntet ihr euch das gefallen lassen? Ja, diese Meinungsunfreiheit, wie konntet ihr das? Also man muss doch da, und genau das passiert jetzt mit denselben Leuten, mit im Westen geborenen Leuten, die plötzlich sagen, aber das wird schon in Ordnung sein, was die da machen.
Aber was ich mich dann immer wieder frage, und ich stelle die Frage wirklich oft, und ich habe noch keine Antwort gefunden, die mich wirklich zufriedengestellt hat, ist, was unterscheidet die Menschen, die da jetzt so eine Grundskepsis haben, von den Menschen, die da so überhaupt kein Problem haben mitzugehen und dann so ihre Grundrechte abgeben und sagen, ach, die Sicherheit und so, das ist schon super und bla und eigentlich muss ich gar nicht frei sein. Also ich halte mich mitnichten für intelligenter als irgendjemand anderen. Ich habe die DDR nicht mitbekommen, ich habe auch das Nazi-Regime nicht mitbekommen so und trotzdem war ich damit von Anfang an nicht einverstanden und habe jetzt gesagt, nee, da gehe ich nicht mit.
Ich bin davon überzeugt, es hat mit auch Lernen durch Schmerz zu tun, dass Schicksalsschläge zum Beispiel dazu führen, war in meinem Leben jetzt auch so, dass ich aufgewacht bin, obwohl ich das Wort nicht so gerne mag, aber ja. Ich verstanden habe, okay, was ich da bisher gelernt habe in den ersten Jahrzehnten, das stimmt gar nicht so ganz. Da muss ich vieles auf den Kopf drehen, um damit es richtig wird, ja, und damit es wieder also in den gesunden Menschenverstand reinpasst. Mhm. Wäre mal eine spannende Frage oder eine spannende Untersuchung zu gucken, ob diese Menschen eben eine Geschichte haben, wo sie viel Schmerz erlebt haben, Schicksalsschläge hatten, ja, und dann eben auch daraus bereit waren zu lernen.
Ja. Weißt du, als ich dieses Land gewechselt hatte, also war ich auf einem ziemlich hohen Ross, muss ich sagen, weil ich hatte es geschafft, dieses Land zu verlassen. Ich hatte es geschafft...
Du hattest einen Ausreiseantrag gestellt, 1987. Und das hat zweieinhalb Jahre gedauert.
Jahre habe ich gewartet, bis ich mit meiner Familie ausreisen
durfte. Das heißt, kurz vor der Grenzöffnung?
Bis am 19. Mai 1989 durfte ich ausreisen. Mhm. Durch den Tränenbunker, wie er früher hieß. Nicht Tränenpalast, Tränenbunker, hieß er original. Und ich hatte ein ziemlich... arroganten Blick auf die DDR-Bevölkerung. Im Nachhinein muss ich sagen, sie machen jetzt vieles richtig. Sie haben auch damals vieles richtig gemacht, was wir total unterschätzt haben. Und sie sind jetzt die Schwurbler von gestern und die Rechten. Und wurden die Leipziger Demonstrationen im Westen gefeiert? Ihr erinnert euch alle an die euphorischen Berichte Bericht aus Bonn. Und das waren die Zukunftskräfte der deutschen Nation, ne? Also die Revolutionäre in Leipzig.
Die Mutigen, die sich der Diktatur entgegengestellt haben. Ja.
Und jetzt Nazis. Sind wir 30 Jahre später und jetzt sind sie rechts.
Ja.
Was sind Schwurbler?
Die Frage ist, werden wir in 20, 30 Jahren, wird da in den Geschichtsbüchern stehen, dass das die Mutigen waren? Oder wird das Narrativ so stehen bleiben, dass man sagt, das waren die Rechten, die wir heute schwurbeln quasi?
Und was war Biermann? Was war Galileo Galilei in seiner Zeit? Ein Querdenker, oder?
Also, das war ein Propagandawort übrigens, ne? Querdenker.
Die Welt hat sich verändert und verbessert durch Querdenker.
Ja.
oder Besserdenker.
Ja, eigentlich was absolut.
Also das ist das Schlimme für mich. Also ich habe das Gefühl, oder ich habe nicht nur das Gefühl, dass wir so von Dilettanten und Laien regiert werden, dass ich wirklich Angst bekomme. Und das geht in Dimensionen, also von was hast du im Keller, was hast du in der Unterhose, womit wäschst du deine Achseln, wie lange wäschst du da und isst du auch noch Fleisch?
Das ist Identität.
Also, weißt du, in einer Hausgemeinschaft hieß das, glaube ich, in einem Wohnhaus, so mit 8 Parteien oder so, gab es jemanden, in der DDR muss ich dazu sagen, der das Hausbuch führte. Das Hausbuch, was hieß das? In der Theorie nicht viel. Also da musstest du, wenn du Besuch bekommen hast oder so, musstest du angeben, also Besuch.
Wer kommt?
Das hat
jedes Haus gemacht.
Das, und das wurde dann abgeglichen mit dem Abschnittsbevollmächtigten. Das war ein Volkspolizist, der auch Einblick in diese Hausbücher hatte. So, und nun stell dir das mal vor. Na, es wird wieder eingerichtet
und dann
ist derjenige, der für dieses Hausbuch verantwortlich ist, seine Nase, sein Ohr und sein Auge überall hinzurichten. Riecht es hier nach Grill? Oder wie lange duscht die Nachbarin? Oder
bei mir ganz krass zum Beispiel während des Lockdowns, wo du das gerade sagst, hat sie sich die Haare neu machen lassen. Also wir hatten Lockdown und ich hatte meine normalen Haare, ich habe eigentlich so eine Haare und bin dann so bei Nacht und Nebel quasi rausgegangen und hab mir Braids einflechten lassen und kam dann zurück nach Hause und dann hat mich die Nachbarin wirklich darauf angesprochen, meinte, wir haben Lockdown, warst du dir draußen die Haare machen? Boah, also ist mir echt das Herz in die Hose gerutscht, weil ich dachte, was ist denn das für eine Mentalität, die wir hier gerade an den Tag legen?
Ja, jede frische Frisur wurde argwöhnisch betrachtet. Ja. Und der war beim Friseur. Wie denn?
Gab es vor Corona schon Momente, wo du dieses Gefühl hattest, es stimmt was nicht? Also ich meine, Corona hat ja vieles aufs Tablett gebracht und
ja, wo
wir einfach nur noch den Kopf geschüttelt haben und gesagt haben, also die Absurditäten teilweise sind nicht mehr zu überbieten. Aber gab es diesen Moment bei dir,
ja,
den
gab es wirklich. Also als politisch interessierter Mensch, diese Wahl in Sachsen-Anhalt war die, glaube ich.
Thüringen war es, glaube ich.
Thüringen,
ja, die annulliert wurde.
Ja, genau.
Also das war Thüringen und das war
18.
Ist mir irgendwo hier notiert. Kemmerich.
Wo Kemmerich gewählt wurde mit Stimmen der AfD. Und wo auf einen Schnips, auf einen Telefonanruf diese Wahl annulliert wurde.
Von Frau Merkel.
Ja. Also ich weiß nicht, ob die das alleine war, also ob das eine Bundeskanzlerin allein entscheiden kann oder ob da ein Berater in der Funktion war, keine Ahnung. Aber das war für mich, wie geht denn das? Wie geht denn das? Der ist doch gewählt worden. Und dann wird ihm der Blumenstrauß vor die Füße geworfen. Und da fing es aber grob an zu bröckeln. Wow. Und seitdem.
Und hättest du da erwartet, dass sich gegen sowas mehr Protest zeigt? Oder war dir klar, okay, es ist einfach eine Entwicklung, die...
Es war für mich klar, da muss ein Verfassungsgericht oder so, da muss doch jemand ein Regulativ vorhanden sein, der sagt, oh, Frau Merkel, also ich verstehe Ihre Intention, aber so läuft das nicht in einer Demokratie. Aber
Nobody cares.
Nein, die Sprengung der Nord Stream.
Oh. Da droppst du jetzt Bomben. Ja, interessiert keinen Mensch.
So, immer mal wieder, das Segelboot und gefälschte Pässe. Jetzt ist eine kleine Spur zur Ukraine und Herr Scholz wusste 3 Monate vorher, was erzählen die uns?
Wenn es dem Narrativ nicht dient, ist es nicht passiert.
Gab es bei dir einen Moment, der bei dir alles verändert hat?
Ich habe darüber nachgedacht und es waren, glaube ich, viele kleine Momente.
Ja,
so. Also ich würde sagen,
kleine.
Ja, ich sag immer an der Stelle, ich bin eigentlich Fische-Sternzeichen, ich bin eigentlich eher ein bisschen konfrontationsscheu und normalerweise hatte ich für mich immer so das Gefühl, ich schulde nicht jedem meine Wahrheit, leben und leben lassen. Wer bin ich dir jetzt, da meine Meinung aufzudrücken oder so? Aber während der Pandemie gab es so den Punkt, wo ich gemerkt habe, wenn ich jetzt nicht den Mund aufmache, dann bin ich nicht mehr integer.
Wann war das?
Das war zu einem Zeitpunkt, wo mir Kollegen Screenshots geschickt haben, einer Facebook-Konversation, auf der eine Regisseurin offen gegen Ungeimpfte hetzte. Ich habe es nicht mehr genau im Kopf, aber ich glaube, der Wortlaut war ungefähr Ungeimpfte an den Pranger. Wir müssen jetzt Namen nennen und dann kann man sich die vorknöpfen oder so. Ich lege jetzt nicht meine Hand dafür ins Feuer, dass es genauso war, aber ich habe es gelesen und ich war erschrocken.
Wo war das? Also, wo
das war auf das? Facebook. Mhm. Also ich habe den Screenshot von
Kollegen. Auf deinem Kanal? Oder?
Nee, das war tatsächlich auf Facebook. Ich war gar nicht involviert in dieses Gespräch. Ich habe von ungeimpften Kollegen diesen Screenshot geschickt bekommen. Genau, weil die meinten, boah, es ist so krass, dass sie das macht und so. Und ich habe dann halt gefragt, ja, hat da jemand was drauf erwidert? Und die meinten so, nee. Und da habe ich gemerkt, da hat es das erstmal richtig gekitzelt. Also ich war vorher ein bisschen aktiv, aber da hat es richtig gekitzelt. Und dann habe ich mich eingeloggt. Auf Facebook war da eigentlich kaum aktiv. Und habe dann runtergeschrieben und das darf man ja heutzutage gar nicht machen, diesen Vergleich anbringen. Hab dann runtergeschrieben, Leute, von euch hätte ich das gerade nicht erwartet. Das waren Menschen, die ich kenne und eigentlich auch schätze. Und ich dachte, sie schätzen mich auch. Ihr hättet alle gute Nazis abgegeben. Und ich sage euch, ich würde das genauso heute wieder schreiben, weil während den Anfängen, es tut mir leid, aber es ist doch eine Realität. Wer da mitläuft, wer gegen Gruppen hetzt, das ist nicht cool, Leute, das ist nicht cool. So. Und dann ging der Shitstorm los. Boah, da wurde ich komplett gecancelt. Es wurden Sachen aus dem Kontext gerissen, so extrem, dass irgendwann behauptet wurde, ich hätte irgendjemandem mit Schlägern gedroht. Also entschuldige mal, aber
ich merke, das macht dich fast sprachlos und ja. Du bist sonst nie auf den Mund gefallen.
Wirklich, ja. Also ich drohe doch niemandem mit Schlägern. Es war einfach eine unfassbare Unterstellung und das ging dann bis ganz nach oben und dann wurde gesagt, wir müssen da jetzt ein Gespräch führen. Von einem Synchronverband wurde mir das gesagt, aber halt nicht, weil gegen Ungeimpfte gehetzt wurde, sondern weil ich mich im Ton vergriffen habe. Und das fand ich einfach, das habe ich so noch nie erlebt. Und das hat dafür gesorgt, dass ich dann gesagt habe, jetzt erst recht, jetzt gehe ich an die Öffentlichkeit. Und dann, man sagt ja so schön, ist der Ruf erst ruiniert, lebt es sich ganz ungeniert, jetzt sitze ich hier.
Ja, für mich ist viel wichtiger, wie soll denn das wieder gekittet werden? Wie soll das... diese Spaltung, diese tiefe Spaltung in der Gesellschaft... Wie soll die wieder gekittet werden?
Da kommt es halt wirklich auf jeden Einzelnen an, die Bereitschaft zu entwickeln, das verstehen zu wollen und auch hinterfragen zu wollen. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen immer diese Verzweiflung. Ich meine, so ein Gespräch hier ist halt ein kleines Puzzleteil dafür, wie es ja viele Gespräche und viel alternativen Journalismus gibt. Und auch der Wunsch immer wieder, aber auch vom Mainstream-Journalismus, dass da mehr in dieser Richtung wieder passiert. Weil ich glaube, und ich meine das jetzt gar nicht so pauschal, wie es vielleicht klingt, aber die Lüge muss am Ende immer irgendwie wieder, also die löst sich immer wieder in Wahrheit auf. Und dass da viel gelogen wurde in dieser Zeit und dass da viel einfach umgedreht wurde. Mhm. Und dass du jetzt sagst, der Ruf erst ruiniert, lebt sich's gänzlich ungeniert. Ich meine, das sind Sprüche, die hat man sonst von Menschen gehört. Irgendwelche Rock'n'Roller, die sich Kokain reinziehen und keine
konservativ
Ahnung,
ist das neue
Whisky,
Punk.
Am Abend ein Hotelzimmer zerlegen. Ja, mhm. Das wäre so diese von, ich meine, du hast ja, bist ja deinem inneren Kompass gefolgt, du bist deiner Intuition gefolgt. Das ist ja wieder genau dieser Punkt, man muss es eigentlich genau heute auf den Kopf stellen, damit es richtig wird. Und diese Bereitschaft, davon bin ich überzeugt, muss jeder Einzelne bei sich entwickeln. Und da brauchen wir die Geduld, die es braucht. Es wäre zumindest meine Einschätzung, weil mit Gewalt kommen wir ja nicht weiter.
Ja, natürlich nicht. Also ich bewundere nur
dein Optimismus.
Ja, davon hätte ich jetzt gern wieder ein bisschen. Also der ist mir ein bisschen abhanden gekommen, muss ich sagen.
Na, der Optimismus ist einfach das Gefühl, dass die Stärke immer von innen nach außen geht. Und früher dachte ich immer, es sei genau umgekehrt. Ich müsste mir die Stärke im Außen suchen und dann wird es schon alles. Und heute habe ich einfach verstanden, dass wenn ich mich innerlich bulletproof mache, dass dann das Außen sich A, anders zeigt, als ich es in meinen Ängsten erwartet hätte und B, dass ich dadurch irgendwie auch was mitgeben kann, was dazu führt, dass ich zum Beispiel Menschen anziehe, in mein Leben ziehe, so wie euch jetzt und andere Menschen, die ich kennenlerne, die das ähnlich verstehen und auch bereit sind, wieder in so eine Eigenverantwortung zu gehen. Weil mit dem Hammer, mit dem Großen, wird es nicht funktionieren. Und wenn es mit dem nicht funktioniert, Entschuldigung, lass mich den Satz noch sagen, wenn es mit dem nicht funktioniert, dann kann es nur so funktionieren, dass wir eher eine Art spirituelle Revolution brauchen.
Ja, absolut. Absolut. Und das ist tatsächlich, finde ich, auch ein schöner Nebeneffekt, ohne jetzt alle anderen oder alle Geimpften, ich meine, du bist ja auch geimpft zum Beispiel, ausschließen zu wollen, weil das eben nicht.
Nein, im Gegenteil, Brücken
ganz genau,
bauen.
Eben nicht so. Aber ich fand, das war ein schöner Nebeneffekt, dass ich wirklich über diese Krise und über dieses eigentlich erst ausgeschlossen werden plötzlich Kontakt bekommen habe zu Menschen, von denen ich eigentlich weiß, wenn man jetzt in Algorithmen und in Bubbles denkt, mit denen hätte ich im Leben nie Kontakt bekommen. Genau. Die hätte ich nie kennengelernt. Mit denen hätte ich nie ein Wort gewechselt. Die hätte ich zum Teil vielleicht sogar vorverurteilt oder in irgendeine Schublade gesteckt oder so. Und das, finde ich, ist so eins der schönsten Learnings, die ich so mit rausgenommen habe. Man kann alle Menschen zusammenführen am Ende. Wir haben immer irgendwelche Berührungspunkte oder so. Und wenn man sich darauf konzentriert, die zu finden, dann schafft man es halt vielleicht wirklich auch einfach als Gesellschaft mehr zusammenzuwachsen, als wir jetzt auch in der letzten Zeit auseinandergegangen sind. Auch die Gräben, die vorher schon da waren oder so. Vielleicht schaffen wir es ja die mal langfristig zu überbrücken.
Nur deine Worte in Gottes
Namen. Ja. Ich glaube, dieses Zurückfinden zu der eigenen Ehrlichkeit, mit der man auch bereit ist, anderen zu begegnen und sich auch verletzlich zu zeigen und nicht mehr dieses irgendwie, ich bin der, also bei mir ist alles gut, ne? Die alte Frage, wie geht's dir? Alles gut. Heute sage ich nicht mehr alles gut.
Ich auch nicht.
Zum Beispiel, wenn mich jemand fragt, wie geht's dir? Und mir geht's gerade nicht gut, sage ich, du, ich bin gerade total traurig. Da sind die Menschen erstmal überfordert mit.
Könnt ihr damit umgehen?
Ja, aber nein, es entsteht
viele
daraus.
Viele gar nicht.
Ja. Ja. Aber also, meistens entsteht was daraus, nämlich was Gutes. Weil nur so am Ende auch wir uns, wenn wir uns so wieder begegnen, diese Spaltung überwunden werden kann. Davon bin ich überzeugt. Die Spaltung bleibt nur, wenn wir in unseren Rollen bleiben, die wir spielen, die wir gar nicht spielen müssen, weil wir so, wie wir sind, in Ordnung sind.
Ja.
Ja, also ich bin deiner Meinung, nur also, meine Erfahrung, wenn ich gefragt, na, wie geht's denn? Also dieses übliche Lava-Lava, wo ich sage, nö, scheiße.
Oh, okay, ciao, ich muss weg.
Oh ja, und dann geht's wieder, oh Gott, was frage ich denn jetzt? Also wieso denn? Und so, und ich sage, komm, lass uns über andere sagen, mir geht's noch nicht gut, so fertig. Also,
ja.
Also dann will ich keine Konversation. Also das will ich dann nicht über meine Traurigkeit sprechen. Oder
wenn sie so gestellt ist, ne? Oder
nein,
wenn sie nicht ehrlich ist. Ja.
Aber es funktioniert meistens auch eher, das ist zumindest meine Erfahrung, mit Menschen, die man noch nicht kennt. Also Menschen, die man kennt auf dieser oberflächlichen Ebene. So Nachbarn, die man seit Jahren grüßt. Und wenn sie gefragt haben, wie geht's gut, denen plötzlich zu sagen, nicht gut, das ist so erstmal so ein Kulturschock. Aber wenn mich ein Taxifahrer fragt und sagt, na, alles okay bei dir? Und ich sage, nee, überhaupt nicht alles okay gerade. Ja. Daraus entwickelt sich irgendwie eine gewisse Magie.
Ja.
Und sogar so weit, dass man teilweise manchmal Telefonnummern austauscht und sagt irgendwie, Mensch, wir müssen auch mal ein Gespräch zum Beispiel hier bei Fairtalk machen.
Ja. Weil man so sich so außerhalb des Erwarteten verhält. Ja? Ne? Und das gibt so ein bisschen, das macht so den Raum auf, um sich zu begegnen.
Ja, und das ist auch das, worum es geht, sein Herz zu öffnen.
Ja.
Also das habe ich auch verstehen müssen in den vergangenen Jahren, dass das der Faktor ist, der alles verändert.
Ja.
Klingt kitschig, wird ja auch nicht gewünscht. Herz ist immer gleich so, keine Ahnung, Herzschmerz und Rosamunde Pilcher. Aber
sag mal Herzschmerz.
Entschuldigung.
Ach so.
Nein, aber du hast schon recht, aber es ist schon sehr, sehr romantisch.
Kiki, aber wir müssen dir deinen Glauben wiedergeben. Wir glauben an die Menschheit, wir können das schaffen, wir können das überbrücken.
Oh, dieser Satz ist furchtbar.
Glauben an die Menschheit?
Nein, wir können das schaffen.
Wir können das.
Wir schaffen das, aber den dürfen wir auch nicht sagen.
Oh. Nein, das bitte nicht. Nein, aber ansonsten, also du kennst mich ja auch schon ein bisschen.
Ja.
Also, ich bin ja eigentlich ein Grund auf optimistischer und fröhlicher Mensch. Also das ist mir allerdings ein bisschen, mein Humor ist mir ein bisschen abhanden gekommen. Also das haben auch viele Kollegen bemerkt und sorgenvoll bemerkt.
Aber Humor
ich arbeite daran.
Aber das ist gut. Und das ist auch ein gutes Stichwort, weil mit Humor, glaube ich, das ist so wie Musik. Humor und Musik, das sind so Brücken, da finden wir wieder zusammen. Und dann vielleicht auch einfach mal den anderen mit seiner Meinung stehen lassen und eben nicht versuchen, ihn zu überzeugen, sondern eher einen guten Witz zu erzählen. Also mir fällt jetzt gerade kein.
Mir auch nicht.
Hast du einen für uns?
Oh, einen Witz habe ich, glaube ich, nicht. Aber tatsächlich finde ich das Thema voll gut, weil ich habe festgestellt, es gab so kleine Safe Spaces. Ich bin ja eigentlich kein Fan von Safe Spaces, weil das auch so politisch missbraucht. Safe Spaces ist so der Ort, wo man halt so quasi dann in seiner Bubble sein kann.
Ah, also ja.
Beispielsweise eine Gruppe an Synchronsprechern, die dann da zusammenkommt und sich darüber unterhalten darf, dass sie ungeimpft ist. Aber in dem Kontext meine ich jetzt, Safe Spaces waren für mich zum Beispiel auch Social Media oder so. Comedians wie ein Michael Schulte, Shoutout, guter Typ oder so. Oder auch ein Nico Binner, die das Ganze mit Humor genommen haben und die es uns erlaubt haben, in dieser schwierigen Zeit, in der alles bierernst war und alles eng war, das ganze System war zu, auch mal atmen und lachen zu dürfen. Also die haben teilweise wirklich durch diese Pandemie-Krise getragen. Und denen bin ich sehr dankbar. Also deswegen stütze ich das komplett, was du sagst.
Mhm. Ich finde, das ist ein schönes Schlusswort, oder? Ja. Saul Goodman?
In der Tat, Sir.
Giovanna und Michael, ich danke euch ganz herzlich für das Gespräch.
Vielen Dank,
danke, dass du uns den Raum gegeben hast.
Vielen Dank, dass...
Das war mir ein Fest.
Ja, ebenso. Und danke, dass ihr das hier mit uns und der Community geteilt habt.
Danke.
Dankeschön.
Dankeschön und danke euch fürs Zuschauen. Gute Nacht und bis ganz bald an dieser Stelle. Tschüss.
Kurz. Nachgefragt.